SWR Kultur. Gast vor acht.
Und das ist heute der Historiker Stefan Hörtler. Er erforscht an der Uni Göttingen und auch an der im britischen Huddersfield die Verbrechen des Nationalsozialismus. Er analysiert Fotos von damaligen Tätern, tritt auch als Gutachter bei Prozessen auf. Und einer seiner Funde hat zu einem Dokumentarfilm geführt, den Sie ab heute in der ARD-Mediathek sehen können. Karrieren im KZ. Darin ist er als Forscher die zentrale Figur. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Hörtler.
Ich grüße Sie.
Der Ausgangspunkt der Dokumentation ist ein zerschlissenes Fotoalbum, 80 Jahre alt, betitelt SS-Erinnerungen. Wo und wie haben Sie das entdeckt und inwiefern war das für Sie ein großer Fund?
Ich erforsche das System der Konzentrationslager genauso wie das Personal der Lager nahezu jetzt seit 20 Jahren und in den frühen Jahren das KZ Lichtenburg mit erforscht und bin auf einzelne, wirklich kaum eine Handvoll dieser Fotos gestoßen als Kopien. Die Quelle war nicht mehr sichtbar und habe sofort erkannt, dass es sich hier um zentrale Quellen auch für die Vorkriegszeit handelt. Und als ich dann das Album nach vielen Jahren auch der Suche und der Recherche in der Hand hielt, war mir sofort bewusst, dass das, was auf diesen Fotos abgebildet ist, nicht nur eine Relevanz für die Erforschung des Konzentrationslagersystems hat, sondern auch für die Zeit davor. Denn das, was das Album ausmacht und auch so relevant macht, ist, dass die Fotografien vor 1933 beginnen und wir diese frühen Netzwerke, man könnte auch sagen Seilschaften der SS in ihren regionalen Strukturen erkennen. Und um auf Ihre Frage auch nochmal ganz kurz zu antworten, im Kern vor allen Dingen erkennen, dass diese frühen Netzwerke, auch diese einflussreichen Netzwerke, auch aus Mitteldeutschland kamen und somit sich dort eine Gruppe konstituiert hat, die in der Öffentlichkeit ist Dachau natürlich weiterhin bekannt und gilt auch als eine zentrale Ausbildungsstätte, aber das Lager Lichtenburg in Mitteldeutschland, das ist nicht bekannt. Ja, das ist auch der breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt, aber dort ist eben ein Drittel der späteren Lagerkommandanten auch mit tätig gewesen und ausgebildet worden.
Wem hat denn dieses Album gehört und was für Fotos sind da letztlich drin?
Die Provenienzgeschichte ist in der Tat nicht mehr eindeutig zu klären. Es ist wahrscheinlich auch durch verschiedene Hände gegangen, sodass man nicht ganz rückverfolgen kann, wer eigentlich wie dieses Album dann besessen hat. Bis auf zwei Fotos, bei denen die Datierung auf dem Foto selbst zu sehen ist, ist kein Foto beschriftet, kein Foto datiert. Ort, Zeitpunkt, Personenkreis, Kontext ist nicht klar. Und somit musste man in jahrelanger Puzzlearbeit Stück für Stück dieses Album auch entschlüsseln. Und dann wird die Bedeutung natürlich dieser Fotografien ganz offensichtlich. Man sieht diese Männer wie Arthur Liebehenschel, der spätere Kommandant von Auschwitz, oder Arthur Rödel, ein weiterer Kommandant, oder Egon Zill aus Plauen, eine SS-Nummer mit 535, Mitglied der SS seit 1926, also wirklich der früheste Kern der SS. Diese Männer sind auf den Fotos abgebildet und es sind Fotografien vor allen Dingen der 30er Jahre, auch der ersten Hälfte der 30er Jahre, eine Zeit, in der das Fotografieren teuer war, ja, und auch noch nicht so verbreitet wie in den 40er Jahren, sodass diese Quelle mit dieser Breite auch der Fotografien außergewöhnlich ist.
Die zentrale Frage oder eine, die immer mitschwingt, ist ja, wie wurden diese Männer so zahlreich zu Massenmördern? Die ideologische Verblendung allein erklärt das ja nicht, ne? Hat sie das weitergebracht in der Beantwortung dieser Frage?
Eine zentrale Frage ist natürlich, wie überhaupt sich diese Gruppen konstituierten. Und da müssen wir erkennen, dass diese Netzwerke sich nicht erst in den Konzentrationslagern ausbilden, sondern sich diese Männer schon vor ihrem Dienstantritt in den Konzentrationslagern kannten aus ihren regionalen Gliederungen, teilweise schon paramilitärische Übungen und Einsätze mitgemacht haben. Viele waren auch schon als Hilfspolizisten gemeinsam eingesetzt. Das heißt, sie kommen in bestimmten Gruppenkonstellationen in diese Lager und bauen von dort ihre Netzwerke weiter aus, sodass wir in der Tat in diese frühen Netzwerke zurückschauen müssen. Diese Seilschaften und Netzwerke wie die Plauener mit Egon Zill, dort haben wir SS-Männer, die Nummern haben unter 100. Ja, also niedriger als Heinrich Himmler selbst, der Chef der SS. Ja, also sagen, wir sind da wirklich im absolut frühesten Kern angelangt. Halle, Zwickau, Chemnitz, Merseburg, Naumburg, Weißenfels, das sind alles Zentren, sehr, sehr frühe Zentren der SS, die sehr einflussreiche Netzwerke mit aufbauen, die das Personalsystem der SS massiv mit steuern und massiv auch weiter expandieren lassen. Und dann natürlich auch zu Ihrer Frage, warum die dann weiter Karriere machen, natürlich eine Gewaltsozialisation, auch eine Gewöhnung. Und diese Männer müssen ihre Rolle erst finden, ja, in dem Moment, in dem sie ihren Dienst 1933, 34 im KZ antreten, haben sie ihre Rolle noch nicht gefunden, sondern die finden sie erst. Die ersten Misshandlungen, der erste Mord, der erste kollektive Mord, das sind alles Ereignisse, die in dieser Phase stattfinden. Und wir sehen genau diese Phase auch des Rollenfindens, ja, in Anführungsstrichen, so möchte ich das vielleicht mal benennen, in diesem Album.
Wenn dann aus so einer Forschungsarbeit eine Dokumentation wird, wie jetzt Karrieren im KZ, über die wir sprechen, dann kommt Ihre Arbeit an die Öffentlichkeit, also über den wissenschaftlichen Zirkel hinaus. Sie machen ja auch einen Podcast, NS-Klicken von Menschen und Mördern heißt der, überall zu kriegen, wo es Podcasts gibt. Wie wichtig ist Ihnen das, dass Sie auch ans breite Publikum gehen mit Ihren Ergebnissen?
Das hat verschiedene Ebenen, auf die wir schauen müssen. Zum einen ist das Wissen über den Nationalsozialismus gar nicht so gering, wie wir denken, aber auf der anderen Seite dann doch wieder geringer, als wir meinen, gerade wenn es auch um die Vielfältigkeit des Personals in den Konzentrationslagern geht, wenn es um die Arbeitsteiligkeit bei den NS-Verbrechen geht, bis hin zum Massenmord, wenn es um die deutsche Gesellschaft geht und ihr breites Wissen und auch sozusagen das breite Mitmachen auch als Zustimmungsdiktatur. Ja, so müssen wir das ja auch bezeichnen. Und darum geht es auch, zu zeigen, dass das Personal in den Konzentrationslagern vor allem in der Kriegszeit und insbesondere in der zweiten Kriegshälfte enorm heterogen wurde. Der letzte Prozentsatz von etwa 5%, da sind wir dann bei der Gruppe angelangt, die wir in der Öffentlichkeit vor allem präsent haben. Der SS-Mann, der schon in den 30er Jahren Mitglied war und kontinuierlich im KZ-System gedient hat und sicherlich zentrale Position besetzt. Aber die Masse des Personals ist ein Stück weit auch aus dem öffentlichen Blick geraten. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, der uns nochmal zum Nachdenken bringt und auch zu den Fragen, warum funktioniert das eigentlich, wenn das Personal so heterogen ist? Warum funktioniert das ohne SS-Mitgliedschaft? Warum sind Tausende von Zivilbeschäftigten im KZ-System eingesetzt, ohne Uniform, ohne NSDAP-Mitglied zu sein, ohne SS-Mitglied zu sein? Und warum funktioniert das System in dieser Form bis zum Schluss?
Stefan Hörtler ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend, Historiker und aktuell auch Gutachter beim Prozess gegen die ehemalige Sekretärin eines KZs, bei dem heute ein Urteil erging. Darüber sprechen wir gleich noch. Stefan Hörtler ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Er ist Historiker, erforscht Biografien von NS-Tätern, wertet Fotos aus dieser Zeit aus und tritt auch als Gutachter auf bei Prozessen zu NS-Verbrechen, die es ja immer noch gibt. Gerade heute erst hat der Bundesgerichtshof die Verurteilung einer ehemaligen Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Stuttgart wegen Beihilfe zum Massenmord bestätigt. Sie ist 99 Jahre alt, war vorher zu 2 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, weil sie seinerzeit nach damaligem Recht noch minderjährig war und hatte dagegen eben Revision eingelegt. Sie dürfen sich, Herr Hörtler, im Detail dazu ja nicht äußern als Gutachter, aber es ist ganz allgemein ein hochinteressantes Thema. Welche Art Fragen können oder sollen Sie da beantworten? Was können Sie beitragen?
Die historischen Themen erstrecken sich natürlich auf unheimlich viele Bereiche und vor allen Dingen auch Personenkreise, die teilweise bis hin zur Forschung noch stark unterbelichtet sind. Ja, man möchte ja meinen, bestimmte Bereiche seien ausgeforscht. Das ist ja auch etwas, was man häufiger in der Öffentlichkeit mit wahrnimmt. Der Nationalsozialismus sei ausgeforscht. Man wisse eigentlich alles. Mhm. Und vielleicht sind das dann doch auch diese Verfahren und eigentlich auch darüber hinaus diese Beschäftigung mit Personenkreisen, die eigentlich bisher noch gar nicht so stark im Blick waren.
Warum ist das dann aber relevant, zum Beispiel in einem Prozess?
Weil damit ausgeleuchtet werden kann, ganz allgemein ja über den Prozess hinaus, wie kommen diese Männer in das System? Die Wachmänner aus Ungarn oder Rumänien oder die Wehrmachtssoldaten? Haben sie Möglichkeiten, ihren Dienst zu quittieren? Wir sehen, dass das möglich war. Es gibt Männer und Frauen, die ihren Dienst quittieren, ohne einen persönlichen Nachteil für sich daraus zu ziehen. Aber es ist eine unheimlich kleine Gruppe. Der Großteil bleibt dabei. Bis hin zur Gruppe der Zivilbeschäftigten. Übrigens, das sind Angestellte im öffentlichen Dienst. Ja, um für Sie vielleicht doch nochmal einzuordnen, wie auch das Dienstverhältnis war. Angestellte im öffentlichen Dienst, die jederzeit gehen konnten. Und sie konnten auch kündigen. Und es gibt Personen nach 1945, die ihre Dienstzeit im KZ als Arbeitserfahrung haben anrechnen lassen, um eine höhere Erfahrungsstufe im öffentlichen Dienst nach 45 zu erreichen.
Bei solchen Prozessen, die ja oft sehr spät kommen, Jahrzehnte nach der NS-Zeit, und es wird da über sehr alte Menschen gerichtet oder eben nicht, steckt da dann trotzdem ein Erkenntnisgewinn noch drin? Ist es was rein Juristisches oder bringt uns das in unserem Bild über diese Zeit weiter?
Ich denke, gerade für die künftige Beschäftigung kommen schon sehr wichtige Fragen und natürlich auch Antworten heraus, die auch im öffentlichen Rahmen relevant sind, weil sie unser Bild über das KZ-System doch nochmal weitgehend differenzieren. Ohne diese verschiedenen Schnittstellen, ob Zivilbeschäftigte als Fernschreiberinnen, als Stenotypistinnen, als Sekretärinnen, als Mitarbeiterinnen in SS-Wirtschaftsbetrieben, den Wachmann bis hin zur Rampe, die Kommandantur, den Lehrer, der im KZ die Schulung des Personals mit innehat, all diese Bereiche bilden ja Scharnierfunktionen und in der Gesamtheit sichern sie ja das Funktionieren und das tägliche Funktionieren des Lagers mit ab. Und vielleicht sind das die zentralen Fragen. Warum hat das dann funktioniert? Und warum steigen so wenige nur aus? Und warum ist es am Ende auch die Breite der Gesellschaft, die darüber weiß und trotzdem das NS-System bis zum Ende weitgehend unterstützt? Das sind vielleicht Fragen, die für die Zukunft viel relevanter sind und doch nochmal diesen Blick auch darauf werfen. Ich würde mir wünschen, dass das auch künftig in den Forschungen eine deutlich stärkere Rolle spielt.
Ich meine, vergangenes Jahr hat uns ja der Film Zone of Interest sehr eindringlich mit dem Thema konfrontiert. Ein großes Publikum, zwei Oscars, also der Spielfilm über den Auschwitz-Kommandanten Höss und seine Familie. Würden Sie sagen, man schaut auch nach diesen Jahrzehnten der Beschäftigung mit dem Thema gerade wieder aus einem neuen oder aus vernachlässigten Blickwinkeln auf diese Zeit?
Ja, unbedingt, unbedingt. Meine Forschungen zeigen das ja auch, wenn ich mir diese Breite von mehreren 10.000 ansehe und weil Sie den Film erwähnen, The Zone of Interest, ich hatte die Laudatio in München für den Film gehalten. Er bringt natürlich einen Bereich in den Blick, der zentral ist, nämlich die Privatheit. Und vielleicht kennen Sie auch die Fotografien aus dem Höcker-Album, das Feiern im SS-Erholungsheim Solarhütte im Sommer 1944, ausgelassen, Männer, Frauen, da handelt es sich natürlich um organisierte Freizeit, nicht ausschließlich Privatheit, sondern organisierte Freizeit. Aber das findet ja parallel zum Massenmord statt. In dieser Zeit, innerhalb von 6 Wochen, werden über 325.000 Menschen in Auschwitz-Birkenau unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. Und diese Fotos aus dem Höcke-Album zeigen quasi das Feiern im Anschluss, den erfolgreichen Abschluss. Und genauso bilden sich ja diese privaten Sphären mit ab. Übrigens auch was in dem Album, zu dem ja die Dokumentation auch gerade entstanden ist, bis hin zum Podcast, ja ebenfalls Bezug nehmen. diese privaten Räume, das Feiern nach Dienstschluss, Freundschaften, Seilschaften, Liebschaften, Eheschließungen, Kinder. Das ist ein Bereich, der lange Zeit aus dem Fokus geraten ist und doch auch erklärt, warum das System auch auf der Ebene weiter funktioniert. Und vielleicht ist das auch nochmal etwas, was durch diesen Film indirekt mit aufgeworfen wird, inwieweit natürlich auch diese privaten Räume Inszenierungen von heilen Welten sind, die vielleicht gar nicht so heil sind.
Das sagt Stefan Hörtler in SWR Kultur am Abend. Vielen Dank, Herr Hörtler, dass Sie da waren. Das war sehr interessant.
Ich habe mich gefreut. Danke.